Willkommen zu meinem Talk Waking Awareness, WPA 2 oder wie öffne ich Hackern die Tür. Ich will heute ein bisschen über WPA 2 sprechen und was gibt es da, wie funktioniert das, was sind das für, was gibt es für Sicherheitsstandards etc. Ja, ein bisschen zum Ablauf. Wir wollen sicheres WLAN, so ein bisschen okay. WPA 2 Enterprise, was ist das? Wie funktioniert das? Bisschen eine Übersicht darüber. Was sind die Probleme davon? Was gibt es für Implementierungsschwierigkeiten, Fehlkonfigurationen etc.? Ein kleines Proof of Concept aus schon sehr alten, meiner Meinung nach, verfügbaren Open Source Tools. Was sind die Folgen von diesen Möglichkeiten, was man da hat, beziehungsweise was könnten was könnten Firmen damit für Probleme haben? Am Schluss will ich noch ein bisschen auf Fragen eingehen und mögliche Unstimmigkeiten klären. Allgemein, wenn es zum Thema passt, könnt ihr dazwischen fragen, sonst würde ich sagen, am Schluss das Ganze zu erledigen. Ein bisschen über mich. Ich bin Norbert Zummer. Ich bin momentan in Wien im Bachelorstudium für Software and Information Engineering dran. Ihr könnt mich unter per E-Mail, Twitter etc. erreichen. Ja, wir lieben WLAN. Jeder benutzt hier WLAN, glaube ich. Es gibt hier nicht viele Ausnahmen. Es verbreitet sich auch immer mehr, auch im allgemeinen Konsumerbereich. Also ich glaube, es gibt nicht mehr viel 12-Jährige, die kein WLAN mehr benutzen. Beziehungsweise benutze ich auch bei meiner Universität und über mein ESPI ein WLAN, das WPA 2 Enterprise. Eine kleine Übersicht über die verschiedenen Authentifizierungsmethoden bei WLAN. Es gibt offen, das ist halt klar unverschlüsselt, das ist, ja, man kann passiv mitsniffen, beziehungsweise man kann auch aktiv einen Fake-Hotspot aufmachen und so eine Mittel machen, etc. Aber nur nicht gebrochen. WP ist schon seit langem gebrochen und kann mit Aircrack etc. mit einfachen Tools innerhalb von wenigen Minuten geknackt werden. WPA 2, 1 und 2 PSK ist vor allem im Home-Bereich verbreitet und ist meiner Meinung nach teils gebrochen, da mit heutigen Grafikkarten doch schon relativ hohe Hashrates erzielt werden können und so Wörterbuchattacken etc. Doch effektiv sein können. Zu WPA 2 Enterprise gilt allgemein als relativ sicher. Auf das will ich jetzt ein bisschen genauer eingehen. Wir wollen eigentlich WPA 2 Enterprise. Es bietet sehr viele Vorteile im Vergleich zum WPA 2 PSK. Einer der größten Vorteile ist allgemein, man hat mehrere Benutzer. Man kann so Rollen verteilen, man kann Benutzerrechte zuteilen und wieder entziehen, was halt vor allem in größeren Infrastrukturen sehr wichtig ist. Man kann VLANs damit beschränken, so auf verschiedene Netzwerkstrukturen Zugriff geben oder nicht. Es werden verschiedene Authentifizierungen unterstützt, unter anderem Zertifikate, Passwörter, One-Time-Pads etc. Der Anwendungsbereich ist dabei halt vor allem größere Firmen, Universitäten und Internetprovider. So ein bisschen zum Aufbau. Man hat einen Laptop oder sonstiges Endgerät und verbindet sich zum Access Point. Dabei funktioniert das über AirPol. Das ist eigentlich halt, ja, das der unterste Layer beim WLAN. Der Access Point daraufhin verbindet sich zu einem Radioserver und authentifiziert sich dem gegenüber. Dieser antwortet drauf und der Client baut danach eigentlich eine verschlüsselte Tunnel bis zum Radius, also über den Access Point zum Radioserver auf und authentifiziert sich über den. So ein bisschen zum zeitlichen Ablauf, wie das Ganze aufgebaut ist. Zuerst sagt der Client eigentlich dem Access Point, ich will mich verbinden. Der fordert daraufhin eine sogenannte anonyme Identität an. Diese wird daraufhin dem Access Point mitgeteilt und über diese Anonymität wird der entsprechende Radioserver gesucht, wo zu dieser Art von Identität. Also es geht da meistens um verteilte Radioserversysteme wie Medrom, dass man sagt, okay, die Universität selber kümmert sich für den Login der eigenen Studenten und so kann über die Domain festgestellt werden, zu welcher Universität gehört dieser User. Diese ist aber komplett unabhängig vom eigentlichen Login-Prozess. Nachdem der Radioserver daraufhin zugeteilt worden ist, fordert er den Client auf, sich zu authentifizieren und es wird über einen Tunnel im Normalfall authentifiziert und wenn diese erfolgreich ist, bestätigt dies der Radioserver dem Access Point und dieser gewährt daraufhin dem Client Zugriff auf das Netzwerk oder auf das Internet. Zur Authentifizierung, da gibt es im Normalfall zwei Phasen. Beim EAP, das ist das Extendable Authentication Protocol. Weitest verbreitet sind eigentlich PAP, das ist ein Microsoft-Standard, beziehungsweise Tunnel TLS oder auch kurz TTTLS. Das ist eigentlich die offene Variante zu PAP. Sie funktionieren im Großen und Ganzen sehr ähnlich. Sie basieren beide auf dem X509-Standard und bauen eine TLS-Verbindung auf. Was dabei halt wichtig ist, es muss halt eine funktionierende PKI-Struktur vorhanden sein, damit ein Zertifikat überprüft werden kann. Bei TLS ist zur Ausnahme zu den anderen zwei Protokollen nur einphasig, weil dabei mit dem Client-Zertifikat automatisch auch die Authentifizierung gemacht wird. Bei der zweiten Phase ist die eigentliche Authentifizierung. Dabei gibt es, also der weit verbreitete Standard ist MS-CHUP V2. Das ist auch ein sehr alter Microsoft-Standard. Ich glaube, was ich nachgelesen habe, aus 98er Zeiten. Da wird noch so mit MD4 und DES gearbeitet. Aber dazu später mehr. PAP ist auch ein uraltes Modem, also ich glaube, es kommt aus Modemzeiten. Das ist eigentlich nur Plaintext, Benutzername, Passwort. Es gibt noch weitere, aber diese sind wieder nicht von allen Clients unterstützt, beziehungsweise haben ihre eigene Schwächen wie MD5, okay, ist auch nicht gerade das Goldige von mir. Beziehungsweise fehlt bei MD5 Challenge, das passiert auf der MD5 Digit und da ist auch kein Salt dabei. One-Time-Passwort wäre relativ sicher, wenn es gut umgesetzt ist, aber hat halt den Nachteil, dass man einen speziellen Client braucht und dieser ist wieder sehr selten unterstützt. Ja, what could possibly go wrong? Jeder kennt das Problem einer Public Key Infrastructure, also so, ja, wie werden Zertifikate verteilt? Also irgendwie müssen muss jeder Client überprüfen, okay, ist das wirklich mein Server? Also es müssen Fingerprints oder Root-Zertifikate ausgetauscht werden. Dieses ist sehr aufwendig und für den User umständlich, sagen wir mal so, und es wird halt öfters nicht gemacht. Die aktuellen Clients haben meiner Meinung nach auch eine nicht ideale Benutzeroberfläche, da verschiedene Sicherheitsmaßnahmen meiner Meinung nach zu wenig hervorgebracht werden. Zum Beispiel, wenn kein Zertifikat ausgewählt wird, meckert der Android-Client überhaupt nicht und macht einfach weiter ohne Zertifikatsprüfung im Default-Einstellung. Beziehungsweise bei Windows bekommt man, glaube ich, nur noch den Fingerprint und kann kein Zertifikat mehr manuell auswählen. Bei Apple zeigt da hingegen wieder gar keinen Fingerprint und nur die Zertifikatsinformationen an. Daher, ja, sehr viele verschiedene, meiner Meinung nach schlecht implementierte Clients. Das nächste Problem ist, jeder Client für jeden Hersteller unterstützt wieder andere Standards. Man sieht es wie überall auch, proprietär ist bei den großen Firmen gern gesehen, Open Source in der Linux-Community. Mac hat wieder einen Mix aus beidem. Ja, auf was will man sich jetzt festlegen? Will man Windows unterstützen und führt MS-CHUP V2 ein? Oder will man mehrere Clients supporten, dann muss man wieder verschiedene Authentifizierungsmöglichkeiten unterstützen, hat so einen größeren Wartungsaufwand, etc. auch ein großes Problem. Wie gesagt, der aktuelle Standard ist MS Jabber 2. Es ist eigentlich kein wirklicher besserer Standard, weit verbreitet bis auf TLS, aber Client-Zertifikate verteilen ist auch für den User sehr umständlich, beziehungsweise kommen damit viele einfach nicht klar, weil die Clients daraufhin einfach umständlich ausgelegt sind. Was auch noch ein sehr großes Problem sind, da es so viele verschiedene Standards gibt, die aber größtenteils schon gebrochen sind oder komplett veraltet, aber immer noch in Unterstützung sind, sind auch Downgrade-Attacken möglich. Ich habe jetzt mich mit dem Thema nicht so stark auseinandergesetzt, aber ich denke, dass da vielleicht auch noch was möglich wäre. Also ein gutes Beispiel ist halt zum Beispiel, dass wenn jetzt eine Authentifizierung nicht möglich ist, dass ein Benutzer versucht, irgendwas anderes auszuwählen und so zum Beispiel die Plaintext-Authentifizierung wählt, anstatt eine verschlüsselte. Ja, zum Proof-Concept. Ich habe auf der Veranstaltung einen Fake-WLAN laufen lassen und darüber versucht, Zugangsdaten mitzusniffen. Vielleicht hat es einer oder andere bemerkt, es war hin und wieder ein Uni-WLAN oder anderes WLAN sichtbar. Dieses hat sich zwar als normales WLAN ausgegeben, hat aber keine Verbindung akzeptiert, aber sehr wohl die Authentifizierung aufgezeichnet. Also wenn ein Client richtig konfiguriert war und einen Zertifikatscheck gemacht hat und das Ganze überprüft hat, gab es keine Probleme, dann kam einfach Error, okay, Zertifikat ist not valid und hat wieder disconnected. Aber denen, die das nicht hatten, hat sich versucht, der Client einzuloggen. Das Ganze ging über eine gepatchte Host-Apt-Version, das nennt sich Host-Apt-WPE. Das ist von der Open Security Research Gruppe. Die haben das, glaube ich, vor 4 Jahren oder so mal auf GitHub veröffentlicht. Also ist wirklich eigentlich nichts Neues. Aber funktioniert wunderbar, um für so verbreitete WLANs Zugangsdaten etc. mitzusniffen. Wie wir festgestellt haben, ist MS-JAB V2 eigentlich mehr oder weniger die sicherste Art und Weise, sich zu authentifizieren. Dabei wird bei mir beim Host-Apt dieses Passwort-Schema dargestellt. Dabei sieht man jetzt halt Foo ist der Benutzername, NetNTML ist halt das Format und dann hat man einmal die Challenge und dann einen Response. Also sind die 2 Hexzahlen da, wo über ein Dollar getrennt sind. Weil man halt auch ein bisschen mobil sein will, okay, das Ganze mal auf Android portieren, also halt laufen lassen. Das geht eigentlich ziemlich einfach. Android routen, change root mit Debian machen und ein paar Tools installieren, Git compilen und los geht's. Also man kann damit perfekte U-Bahn durchlaufen etc. und bekommt von anderen Leuten, die sich einfach automatisch einloggen. Jetzt haben wir einen Hash. Mit dem Hash kann man nicht wirklich viel anfangen. Also es ist irgendwie so eine Kombination aus MD4 im UTF-16-Format, also die Eingabe und das dann als Key für das. Also ja, man kann sich zwar einfach zurückverfolgen, darum Bruteforcen, also mit Wörterbüchern etc. So ein bisschen mal, ja okay, wie alt ist der Hash? Mit einer i7-920, also das ist 4-5 Jahre alt, bekomme ich jetzt mit allen Kernen 17 Mega-Hashes her. Das sind bei 6 Stellen Groß-Kleinschreibung 0 bis mit Zahlen 6-stellig circa 1 Stunde Worst Case. Also okay, not bad, but es könnte besser sein. Also ein bisschen gegoogelt. Machen wir mal auf der Grafikkarte das Ganze. Ein bisschen anderes Format. Man kommt auf ca. 2,1 GHz mit einer älteren Grafikkarte. Mit modernen 89er GTX bin ich, glaube ich, bei 10 GHz. Das große Problem bei diesen hohen Hashrates, man kann nicht mehr gescheit mit Wörterbüchern arbeiten, weil der PC-Bus zu klein ist. Also halt die CPU kann zu wenig Daten an die Grafikkarte senden. Also man muss da eigentlich nur noch mit Pattern etc. arbeiten. Ja, freundlicherweise konnte ich von ein paar Leuten noch einen zweiten PC ausleihen. Daraufhin haben wir zusammen ca. 5 GHz gehabt und 4 Tage Raumheizung betrieben. Ja, die schönste Variante kommt eigentlich von Moxie. Leider habe ich dazu nicht das Spezialhardware. Der hat 2012 eine Angriffsart auf MS Chapo 2 vorgestellt, die nicht durch komplettes Bruteforcen des kompletten Algorithmus arbeitet, sondern über ein Desk-Knacker das MD4-Passwort wiederherstellt, was der Benutzer verwendet, um sich zu authentifizieren. Daraufhin kann das MD4-Passwort in Rainbow Tables nachgesehen werden und so ein Passwort im Worst Case in circa 2 Stunden knacken oder so. Also das geht dann auch auf fast beliebige, weil Rainbow Tables für NetNTML schon sehr verbreitet sind. Also auch gratis, glaube ich, 0 bis 9 Zeichen sind so ein Terabyte oder so auf Free Rainbow Tables. Also das geht dann ziemlich einfach. Ja, ich hoffe, euer Passwort ist jetzt nicht dabei. Das sind jetzt so die Passwörter, was ich in letzter Zeit zusammenbekommen habe. Bisschen Übersicht zu machen. Ich hoffe, also jeder, wo sich da betroffen fühlt, bitte euren Provider ansprechen. Ja, ändert mal bitte euer Passwörter. Das war jetzt 2 Grafikkarten, circa 5 Tage ihrer Rechenleistung. Was? Ich habe jetzt keine genaue Statistik erstellt. Es kommt sehr selten vor, dass ein Client sich weigert, sich zu authentifizieren.
Wie viel Prozent der Hashes, die du abgefangen hast, konntest du berechnen?
Ich glaube, das waren so um die 40. Gesnifft habe ich circa 200. Also, ja, es sind, ja.
Können wir gleich gucken, ob meine dabei waren?
Ja, kannst du noch mal kurz?
Nee, der Passwort nicht, das passt da gar nicht drauf.
Aha, ja, also wie gesagt, ich habe jetzt per Wörterbuchattacken und Pattern gearbeitet. Also über 8 Zeichen wird da ziemlich langwierig. Also
sollte sich geweigert haben zu authentisieren, das würde ich gerne checken.
Aha, ja, das können wir nachher später nachsehen. Also ich habe noch ein paar Logdateien übrig, aber ich habe es nicht vorbereitet. Ja, was sind die möglichen Folgen davon? Meiner Meinung nach empfällt eigentlich so die Störerhaftung komplett, weil spätestens mit dem Cloudcracker von Moxie jedes Passwort knackbar ist. Also eine wirkliche Authentifizierung ist das nicht mehr meiner Meinung nach, sondern eigentlich, es ist eine Art von Einloggen, aber es kann von jedem anderen auch genutzt werden. Das ist aber auch nicht wirklich das Schlimme. Das wirklich Schlimme ist es, wenn dieses Passwort auch noch mit anderen Diensten verknüpft ist. Also sehr oft in Firmen wird das WLAN-Passwort über ein Active Directory verknüpft und somit wird das gleiche Passwort wie für das WLAN auch für die ganzen Firmendaten, E-Mail-Adressen etc. genutzt. Also dabei passiert nicht nur, also man bekommt nicht nur Zugriff auf, dass man eine Man in the Middle machen kann, sondern auch wirklich auf viele Daten der Firma. Das ganze Problem ist natürlich auch bei anderen Instituten wie Universitäten etc., dass man zum Beispiel sich als Student einloggen kann oder als andere Personen. Ja, mit dem Passwort kann man auch in die Netzwerke eindringen, Netzwerke genauer scannen, Zugang auch zu Anlagen oder Devices bekommen, die eigentlich nicht vorgesehen sind. Der kleinere Angriffsvektor, den ich jetzt nicht so schlimm finde, ist Man-in-the-Middle, aber an sich sollte der Traffic so ausgelegt sein, dass alles außerhalb des Devices eh unsicher ist. Von dem her ist Man-in-the-Middle jetzt meiner Meinung nach nicht so das große Problem. Ja, was machen wir? Alles ist broken, alles ist kaputt. Ja, Hilfe. Ja, es gibt ein paar Möglichkeiten. So, erstens mal würde ich sagen, Self-Send-Zertifikate machen. Viele benutzen Public-CAs. Das hat einen Nachteil, dass zum Beispiel Android Mittlerweile habe ich mitbekommen, Network Manager und andere Linux-Clients können das über Config-Dateien lösen, aber allgemein ist nirgendwo ein Domain-Check eingebaut. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf, keine Ahnung, auf Komodo ein Zertifikat ausstellt und dort ein anderes valides für eine beliebige Domain ein Zertifikat ausstellt, ist dieses auch für WLANs gültig. Ja, was auch noch dazu kommt, dass viele Clients kein Datumscheck machen, also ist dieses Zertifikat abgelaufen oder nicht. Also da hapert es bei vielen Clients auch noch. Aber trotzdem, Self-Signed ist eigentlich die einfachste Variante, um dem all zu entgehen. Um den Benutzern das Ganze ein bisschen zu erleichtern, gibt es ein paar Tools, wie zum Beispiel vorkonfigurierte Windows-Netzwerkkonfigurationen, verschiedene Open-Source-Apps auch vom CCC, um sich für Netzwerke mit Zertifikatscheck einzuloggen. Also jetzt für die ganzen Kongresse haben die eine App geschrieben, um sich in das WLAN einzuloggen. Ich glaube, es wäre nicht so viel Aufwand, da Benutzername und Passwort dazu zu bekommen. Und auch ganz wichtig, zu erzwingen, dass für das WLAN und für andere Netzwerkzugänge ein anderes Passwort als für den restlichen Dienste benutzt wird, weil diese Passwörter einfach durchgehend gesendet werden und einfach abzufangen sind. Ja, das sind eigentlich alles zusammen Workarounds, wo nur den Administratoren und Benutzer das ganze Leben schwer machen. Im Allgemeinen wäre es sinnvoll, bessere WLAN-Standards festzulegen, also irgendwas, wo die Krypto ein bisschen moderner ist als 15 Jahre. Ein sehr vielversprechender Ansatz hat der SRP. Das ist ein Challenge Response Protokoll, das so auf SHA-256 basiert und über eine Art Diffie-Hellman einen Key-Austausch macht, aber dadurch einen passiven und einen aktiven Schutz bietet. Also der Server wird authentifiziert und der Client wird authentifiziert, ohne dass das Passwort irgendwie direkt gesendet wird. Damit würde man sich halt die komplette PKI-Infrastruktur ersparen und ja, der Wartungsaufwand wäre praktisch null. Auch noch Vorteile wären, das Passwort muss nicht das MD4 auf dem Server sein. Ja, ich komme schon zum Ende. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und wenn es Fragen gibt, ja, legt los. Fragen? Okay. Ja, sonst hätte ich noch ein paar Links zu den ganzen Tools. Ja, eben von der Open Security Research. John Ripper, OCL Hashcat, das Tool, den Beitrag von Moxie. Und auch ein bisschen verkürzt, vor ein, zwei Monaten veröffentlichter Beitrag von Heise noch, dass sehr wenige, also gerade Android speziell, keinen Zertifikatscheck macht, so. Noch ein bisschen Linkliste. Okay. Dankeschön.